Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte auch noch ein Gruß ergänzen, die Jutta Bücher, die ja auch viele von uns kennen, die auch dieses Jahr im Juni in der Brüste dabei war, die lässt auch ganz herzlich grüßen. Ja, der Apostel Paulus schreibt uns hier eine ganz eindeutige, unmissverständliche Antwort auf die Frage, welche Botschaft er denn verkündigt hat. Das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen. So hat er es bezeugt in Römer 10, Vers 8. Und diese eindeutige, unmissverständliche Aussage, die hat mich tief angesprochen. Sie gibt uns doch eindeutige Wegweisung für unseren Auftrag. Es wird ja sehr, sehr viel gepredigt. Vor einigen Wochen, da waren wir auf einer Veranstaltung, in der ein gläubiger Pfarrer der Badischen Landeskirche, der im Ruhestand ist, er bezeugte, dass in der Landeskirche der größte Unsinn verkündigt werden kann, sich die allermeisten Pfarrer längst von Jesus und der Bibel verabschiedet haben, wiewohl noch eine große Freiheit besteht, auch das Evangelium zu verkündigen. Oder wir denken an den vergangenen Kirchentag, ein Markt der Möglichkeiten, furchtbar, was dort alles verkündigt wurde. Ja, es wird sehr, sehr viel gepredigt, doch welche Botschaft? Das ist also die entscheidende Frage. Und wir wollen ja nicht auf andere zeigen, liebe Geschwister, sondern wir müssen uns selbst immer und immer wieder fragen, welche Botschaft predige ich denn? Welche Botschaft predigen wir denn? Was verkündigen wir denn? Und gleichzeitig geht es nicht nur ums Predigen, sondern wir müssen uns auch fragen, welche Botschaft hören wir denn? Welcher Botschaft wenden wir uns zu? Welcher Verkündigung schenken wir unser Ohr? Oder wir könnten es auch sagen, für welche Botschaft lassen wir es uns etwas kosten, dass wir sie hören können? Also eine ganz wichtige, entscheidende Frage. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 12, daher, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Also auch wir, ich, kein Verkündiger des Wortes Gottes, ist davor gefeit, auf Irrwege oder Nebengeleise sich zu begeben. Und gleichzeitig sind auch wir Hörer nicht davor gefeit, verführerischen Botschaften unser Ohr zu leihen. Wir haben ja gestern Timotheusbrief gehört und ja, da weist ja der Apostel Paulus dem Timotheus ganz klar an, er soll ja gebieten, dass die da nicht solche Lehren verkündigen. Wir werden da auch im nächsten Dienst auch noch darauf kurz zu sprechen kommen. Ja, und dann hatte ich in meiner Vorbereitung unseren lieben Johann vor Augen, wenn es darum geht, bei dieser Aussage, das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen. Ich hatte das Bild einer unruhigen See vor mir. Der Kapitän steht auf der Kommandobrücke und souverän, ja, steuert er das Schiff auch in schwierigem Gewässer. Er hält es auf Kurs. Und das ist mir eingefallen einfach und so kam mir das vor. Paulus, er sagt dieses Wort, das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen. Eine ganz klare, ja, Ansage, was zu tun ist und auf was zu achten ist. Ja, und wenn es gilt, das Wort des Glaubens zu verkündigen, dann verstehen wir, um was es heute nicht nur eben für die Verkündiger, sondern für alle Gläubigen geht, nämlich um das Wort des Glaubens. Also auch jeder, der heute gläubig ist, muss wissen, muss innerlich davon erfasst sein, was es mit dem Wort des Glaubens auf sich hat und muss dieses Wort des Glaubens festhalten. Und das Wort des Glaubens war keineswegs zu allen Zeiten Gegenstand göttlicher Offenbarung und Verkündigung. Wenn wir in die Vergangenheit blicken, dann erkennen wir, wie zum Beispiel ein Mose, das Volk Israel auch an eine Botschaft gebunden hat. Und da finden wir in der Schrift, zum Beispiel 5. Mose 27, 26, die Formulierung Worte des Gesetzes. Worte des Gesetzes wurden verkündigt. Oder denken wir an die Zeit, wir befinden uns danach dem Gemeindehaushalt, wir befinden uns in der Zeit unmittelbar vor der Demaskierung des letzten Weltherrschers. Da finden wir ja in Offenbarung 14 diese Botschaft des Engels, der das äonische Evangelium verkündigte. Und da lesen wir nichts von Glauben. Da lesen wir diese Botschaft, dieses ewige, immer geltende Evangelium, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist die Botschaft, die dieser Engel dann eben verkündigt. Und so wollen wir jetzt heute vor allen Dingen uns mit dem ersten Hauptpunkt beschäftigen, nämlich die Entfaltung in der Heilsgeschichte hin zum Wort des Glaubens. Also das ist der erste große Hauptpunkt, die Entfaltung hin zum Wort des Glaubens bis hin zum Gemeindehaushalt, in dem wir heute sein dürfen. Und beim nächsten Dienst wollen wir dann das entfalten, das Wort des Glaubens heute im Haushalt der Leibesgemeinde. Ja, und gestern, als ich in der Verkündigung vom Tobias gesessen bin, da habe ich gedacht, ja, aus Zweierzeugen Mund, es kam viel vor, was ich auch heute vielleicht nochmal bringen werde. Aber es dient zu unserer Festigung und das hat ja alles, wie es der Tobias auch gesagt hat, hat dann alles auch von Gott so seine Führung und dann, dass wir uns das wirklich merken. Deswegen kurze Frage an die jungen Geschwister. Wo, in welchem Kapitel finden wir zum ersten Mal das Wort Glauben? Erstmal das Bibelbuch. Denkt an gestern. In welchem Bibelbuch finden wir zum ersten Mal das Wort Glauben? Der Tobias hat zwei Gestalten aus dem Alten Testament herausgestellt und einer davon, ja, da wissen wir, in welchem Bibelbuch wir das finden.
1. Mose 15, ja.
Der Konrad, einer unserer jüngeren Geschwister,
hat. Entschuldigung, 81.
Ich kann nicht trösten, meine Mutter hat immer gesagt, erst mit 80 wird man alt. Alles klar. Also, ja, 1. Mose 15, liebe Geschwister. Ich lese noch einmal die Verse 1 bis 6. Und ja, Philipp, du hast schon recht gehabt, auch mit dem Römerbrief, weil da kommt der Abraham eben, das war die Stelle, wo er von Abraham und David gesprochen hat. Und ja, und jetzt in der Schrift eben zum ersten Mal 1. Mose 15, die Verse 1 bis 6. Ich lese uns diese Verse. Nach diesen Dingen geschah das Wort Jahwes zu Abraham in einem Gesicht also. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Und Abraham sprach, Herr, Jahwe, was willst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin und der Erbe meines Hauses, das ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach, siehe, mir hast du keinen Samen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort Jahwes geschah zu ihm also, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgehen wird, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also wird dein Same sein. Und jetzt kommt's, und er glaubte Jahwe, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Abraham, da war er also noch ein ungeschnittener Nationenmann, bekommt von Gott diese gewaltige Verheißung der Mehrung seines Samens. Und dann lesen wir hier diesen kostbaren Satz, und er glaubte Jahwe, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Abraham vertraute dieser Verheißung, der Mehrung seines Samens, obwohl nichts, aber auch gar nichts zu sehen war. Noch war er kinderlos und vom menschlich natürlichen Standpunkt war klar, der Erbe seines Hauses, das wird der Eliezer von Damaskus sein. Und wir sehen diese grundsätzliche Beschreibung, was Glaube bedeutet, in Hebräer 11, Vers 1 wunderbar dargestellt an Abraham. Hebräer 11, 1, der Glaube aber ist eine Verwirklichung oder eine Zuversicht, eine feste Überzeugung dessen, was man hofft, was man erwartet. Eine Überzeugung oder ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Die sind uns realer wie dieser Pult, der hier steht. Das ist der Glaube. Wir sehen das also wunderbar dargestellt an Abraham. Er war fest davon überzeugt, dass Gott ihm einen Sohn schenken wird, obwohl nichts, aber auch gar nichts zu sehen war. Und jetzt, liebe Geschwister, ein ganz wichtiger Punkt. Der Tobias hat es gestern auch gesagt. Das ist mir doch so wichtig, dass wir das festhalten. Was lernen wir aus diesem Vers noch, liebe Geschwister? Gerechtigkeit vor Gott gibt es einzig und allein aus Glauben. Einzig und allein aus Glauben. Also ganz wichtig, das wollen wir festhalten. Diesen Grundsatz, diese frohe Botschaft, die lesen wir schon auf den ersten Blättern der Bibel. Gerechtigkeit, Rechtfertigung vor Gott, einzig und allein aus Glauben. In 1. Mose 6, wenn wir jetzt einmal die Geschichte bis zu dieser Aussage betrachten, dann sehen wir die Geschichte der Menschheit, eine Geschichte voller Rebellion und Sünde. In 1. Mose 6 lesen wir, dass Söhne Gottes, gefallene Engelmächte, sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren und sich aus ihnen zu Frauen nahmen, welche sie irgend erwählten. Was geschah dadurch? Das Erbgut der Menschen wurde verunreinigt und damit wollte der Satan die Verheißung des kommenden Weibesamen aus 1. Mose 3, Vers 15, das Kommen unseres Herrn Jesus Christus ins Fleisch torpedieren. Und dieser furchtbaren Entwicklung setzt Gott mit der Sintflut ein Ende. Alle Menschen, mit Ausnahme von Noah, seiner Frau, seinen Söhnen und ihren Frauen, kamen um. Und dann, nach der Sintflut, lesen wir, wie Gott spricht, 1. Mose 8, 21. Und Jahwe roch den lieblichen Geruch, und Jahwe sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen, um des Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an, und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Wenn wir weiterlesen im ersten Buch Mose, dann finden wir, wie sich diese Aussage, dass das menschliche Herz böse von seiner Jugend an ist, bestätigt. Wir denken an den Turmbau zu Babel. Ein furchtbares Gericht, die Sintflut. Dann kommt 1. Mose 11. Diese Rebellion, dieses Selbst-Gott-Sein-Wollen. Und wir haben es ja gehört, diese verschiedenen Dinge, die uns der Albrecht genannt hat am ersten Abend, letztendlich das Geschöpf stellt sich an die Stelle des Schöpfers. Oder als wir gesungen haben, habe ich mir das aufgefallen, diese Formulierung, dieser Wahn des Fleisches, der ja sich immer mehr, ja, diese Hybris, die sich immer mehr sichtbar macht. 1. Mose 11, 4, wohlan bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Auch hier muss Gott mit Gericht antworten. Wir wissen, Vers 8 heißt es dann, und Jahwe zerstreute sie von dannen über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen, weil er ihre Sprache verwirrte und sie einander nicht mehr verstanden. Also wir sehen die Menschheitsgeschichte, wenn wir die ersten Kapitel vom ersten Buch Mose lesen. Eine Geschichte voller, ja, Sünde, Rebellion, Auflehnung. Und jetzt, liebe Geschwister, für mich immer ganz kostbar, wenn ich dann an 1. Mose 12 komme. Und da heißt es dann in Vers 1, und Jahwe sprach zu Abraham. Jetzt wird's hell, liebe Geschwister. Unser großer Gott und Vater erlässt seine Menschheit, die er doch durch seinen Sohn dazu geschaffen hat, um ihm, seinem Sohn, zur Verfügung zu stehen, um eine in Sünde und Tod gefallene Schöpfung heimzubringen ins Vaterhaus. Er lässt seine Menschheit nicht laufen. Nein, er ist der suchende Gott und er greift diesen einen Mann heraus, der überhaupt keine Voraussetzungen dafür hatte. Der war genauso ein Sünder und wir lesen es im Josua, meine ich, dass seine Väter die Götter angebetet haben und diesen Mann greift unser himmlischer Vater heraus und gibt ihm gewaltigste Verheißungen. Und er gibt ihm gewaltigste, ja, Verheißungen. Wir lesen in 1. Mose 12, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. 1. Mose 12, 3. Und der Paulus erklärt uns ja dann in Galater 3, wer ist denn dieser eine Same, in dem alle Geschlechter der Erde gesegnet werden? Es ist unser Herr Jesus Christus, der Name Jesus. Er leuchtet auch hier wieder auf in dieser Verheißung an Abraham. Er leuchtete auf in diesem Grundevangelium 1. Mose 3, 15. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Ja, eine gewaltige Entwicklung, es wird ganz hell. Und es ist ganz wichtig, das erste Buch Mose legt uns einen Grund und wir finden immer wieder Symmetrien auch zur Offenbarung, wenn wir das erste Buch Mose lesen. Und da ist mir bei der Vorbereitung diese Situation wichtig geworden. 1. Mose bis Kapitel 12, eine furchtbare Entwicklung der Rebellion ja, gegenüber dem Schöpfer. Und dann denken wir an Offenbarung 5. Tiefste Dunkelheit und Nacht hat sich in diesem Kosmos breit gemacht. Es ist stockfinster auf der Erde geworden. Und dann schreibt der Johannes in Offenbarung 5, 1 bis 3. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Throne sitzt, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und jetzt kommt eine furchtbare Aussage, liebe Geschwister. Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Was für eine brisante Situation. Wie endet das Unternehmen Menschheitsgeschichte und Weltgeschichte, liebe Geschwister? Um nichts weniger als um diese Frage geht es. Niemand wird im ganzen Kosmos gefunden, der würdig ist. Wir lesen ja direkt davor, ja, von den 24 Ältesten, von den 4 lebendigen Wesen, liebe Geschwister, auch sie sind nicht würdig. Und der Apostel Johannes, dieser Gottesmann, er weint, er ist zutiefst ergriffen über dieser Situation. Und vielleicht, ich musste denken am Samstagabend, vielleicht weinen wir auch manchmal, wenn wir diese Situation empfinden und erkennen, in die wir hinein oder in die diese Welt hineinläuft, und dann das wunderbare Zeugnis, Psalm 136. Ja, die Güte des Herrn, sie währt ewiglich, seine Gnade hört nie auf. Und genau, umfassend, konzentriert, wer ist es? Wer ist die Güte? Wer ist der Garant dafür? Das finden wir jetzt in Vers 5. Also Vers 4, der Johannes weint. Und dann Vers 5, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel. Wunderbar, liebe Geschwister. Einen Namen im gesamten Weltall gibt es, der der Garant dafür ist, dass die Weltgeschichte nicht im Unheil, sondern im Heil vollendet wird. Der Name über alle Namen, der Name Jesus. Er ist der Garant dafür, dass das Unternehmen Weltgeschichte nicht im Tod, nicht in der Gottesferne endet, sondern alle lebendig gemacht werden, heimkommen dürfen ins Vaterhaus. Warum? Weil er der Retter ist, weil er dort am Kreuz alle Schuld bezahlt hat mit seinem teuren und kostbaren Blut, weil er dort hinging, wo jeder einzelne von uns auch hin müsste, in die tiefsten Abgrundtiefen des Scheols des Totenreiches. Ja, weil der Vater sein Erlösungswerk mit seiner Auferweckung aus dem Tod und seiner Erhöhung zu seiner Rechten als vollgültig bestätigt hat. Weil er die Schlüssel hat für alle Totenbehältnisse und Totenbereiche. Deshalb ist er und nur er allein würdig, dieses Buch zu öffnen. Wir erkennen diese wunderbare Symmetrie im Wort Gottes. 1. Mose 12, Gott offenbart sich dem Abraham und gibt ihm gewaltigste Verheißungen für alle Geschlechter der Erde. Offenbarung 5, der eine Same Abrahams. Unser Herr Jesus Christus, er ist der Garant dafür, dass die Welt nicht in Sünde, Tod und Finsternis endet, sondern alle heimkommen dürfen ins Vaterhaus. Und wir als seine Glieder, liebe Geschwister, dürfen da mit dabei sein bei dieser gewaltigen Aufgabe.
Mit Abraham beginnt nach dem Haushalt der Unschuld, da ist der Adam der Vertreter. Nach dem Haushalt des Gewissens, da ist der Seth der Vertreter. Nach dem Haushalt der Herrschaft ist der Noah der Vertreter. Der vierte Haushalt, der Haushalt der Verheißung. Und in diesem Haushalt legt die Schrift den Grund, zeigt uns die Schrift, wie ein Mensch Gerechtigkeit vor Gott erlangt, nämlich einzig und allein aus Glauben. Das mögen wir festhalten, liebe Geschwister. Hier legt uns die Schrift den Grund, zeigt uns unser himmlischer Vater, wie allein wird ein Mensch gerecht, allein aus Glauben. Wir kommen nach der Glaubensgerechtigkeit bei Abraham zum nächsten Unterpunkt unter der großen Überschrift die Entfaltung hin zum Wort des Glaubens. Zum nächsten Unterpunkt, der lautet, nicht Glaube, sondern Werke zählen im Gesetzeshaushalt. Nach dem Haushalt der Verheißung folgt der Gesetzeshaushalt. Und was gilt in diesem Haushalt hinsichtlich Gerechtigkeit? Und wir haben gelesen in Römer 10, Vers 5, dort schreibt der Apostel Paulus, denn Moses beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Und jetzt zitiert Paulus aus 3. Mose 18, 5, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Und wir wollen noch zwei Verse aus dem Galaterbrief dazu nehmen. Zuerst Galater 3, Vers 10, da zitiert Paulus aus 5. Mose 27, 26. Denn so viele aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluche. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buche des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Und dann noch Galater 3, 12, auch hier zitiert Paulus aus 3. Mose 18, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also das Gesetz ist nicht aus Glauben. Auf der Ebene des Gesetzes, liebe Geschwister, gehört zum Wort Gerechtigkeit das Wort tun und nicht das Wort glauben. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann finden wir immer wieder die Formulierung Worte des Gesetzes. Mose und Josua banden das Volk an die Worte dieses Gesetzes. Ich möchte uns exemplarisch zwei Schriftstellen lesen. 5. Mose 32, 44 bis 46. Das Volk befindet sich kurz vor dem Einzug ins verheißene Land. Und Mose kam und redete alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Volkes, er und Hosea, der Sohn Nuns, also Josua. Und als Mose alle diese Worte zu dem ganzen Volk Israel ausgeredet hatte, da sprach er zu ihnen, richtet euer Herz auf alle die Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern befehlet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Und dann noch Josua 8, 34, jetzt befindet sich Israel im verheißenen Land und vorher lesen wir vom Sieg Israels über Ai. Und danach las er, nämlich Josua, alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, nach allem, was im Buche des Gesetzes geschrieben ist. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht der ganzen Versammlung Israels vorlas, samt den Weibern und den Kindern und dem Fremdling, der in ihrer Mitte wandelte. Wir können also formulieren, Mose und Josua, sie banden Israel an das Wort des Gesetzes, sie predigten ihnen nicht das Wort des Glaubens. Nun drängt sich natürlich folgende Frage auf, wenn Gott schon Jahrhunderte vor dem Gesetz vom Sinai einem Abraham geoffenbart hat, dass es Gerechtigkeit gegenüber ihm, dem Allerhöchsten, einzig und allein aus Glauben gibt. Was hat es denn dann überhaupt mit diesem Gesetzeshaushalt auf sich, wo es eindeutig heißt, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben? Und ich möchte uns eine Stelle schon gleich am Anfang lesen, die uns ein Wegweiser ist, wie wir das zu verstehen haben. Römer 3, Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt
durch das Gesetz und die Propheten. Also ganz wichtig, wir kommen da noch drauf, auch der Mose, der wusste schon ganz genau, dass mit dem Gesetz, das ist nicht das Letzte. Er hat gesagt, wir lesen es später, einen Propheten wird euch der Herr senden. Den sollt ihr hören. Wir kommen da noch drauf, aber ja, gehen wir Schritt für Schritt vor. Der erste Unterpunkt, das Gesetz kam daneben ein. Also ganz wichtig, wir haben die Spur erkennen dürfen in der Schrift, Gerechtigkeit gegenüber Gott, einzig und allein aus Glauben. Und jetzt kommt das Gesetz, wer diese Dinge getan hat, wie haben wir das zu verstehen? Das Gesetz kam daneben ein. Wir finden im Zusammenhang mit dem Gesetzeshaushalt dieses so entscheidende Wörtlein bis, liebe Geschwister. Wie lange nur hat das Gesetz, ich möchte es einmal so formulieren, seinen Auftrag? Wir haben es in Römer 10, Vers 4 gelesen. Christus ist des Gesetzes Vollendung. Da finden wir das Wort Telos. Christus ist des Vollendung Ziel. Darauf zielt das Gesetz, liebe Geschwister. Und in Galater 3, 19 lesen wir das Gleiche. Er wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Same käme. Es wurde der Übertretungen hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gemacht war. Und jetzt kommt ein wichtiger Nachsatz, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Wir werden da noch später drauf gesondert eingehen. Wir wollen jetzt auf dieses Wörtlein bis achten. Bis der Same käme. Ein Einschub, liebe Geschwister, bis der Same käme. Lukas 16, 16 heißt es, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Und auch von unserem Herrn heißt es in Galater 4, Vers 4, geboren unter dem Gesetz. Doch etwas ganz Entscheidendes geschah, liebe Geschwister. Als unser Herr dort am Kreuz auf Golgatha starb, da hat der erste Bund, der Bund vom Sinai, er war ja ein Ehebund zwischen Yahweh und dem Zwölfstimmevolk Israel, da hat er seinen Abschluss gefunden. Wir finden diese Botschaft ebenfalls im Römerbrief. Mit dem Sterben des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha hat die Bindung des Volkes Israel an das Gesetz vom Sinai seinen Abschluss gefunden. Wie lange ist die Ehefrau durchs Gesetz an den Mann gebunden? Bis der Mann stirbt. Dann ist sie frei vom Gesetz. Und so fand der erste Bund sein juristisches Ende. Wir wissen, das Volk Israel hat den Bund vielfach übertreten, diesen Ehebund. Es hurte anderen Göttern nach. Und dort am Kreuz fand dieser Bund sein juristisches Ende, weil der Ehemann dieses ersten Bundes gestorben ist. Römer 7, 3b und 4. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, auf das wir Gott Frucht brächten. Der Mann ist gestorben, der Herr Jesus dort am Kreuz auf Golgatha. Und damit ist das Eheweib, die Ehefrau, das Zwölfstämmevolk Israel, frei vom Gesetz. Mit welchem Ziel? Ganz klar haben wir es gelesen, um eines anderen zu werden, nämlich des auferstandenen Herrn. Und liebe Geschwister, genau das ist der neue Bund für das Haus Israel und für das Haus Juda. Ich lese uns die ganz bekannte Stelle, Jeremia 31, 31 bis 33. Da lesen wir von diesem neuen Ehebund. Siehe, Tage kommen, spricht Yahweh, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tage, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht Yahweh. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht Yahweh. Ich werde mein Gesetz, meine Tora, in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Der Gesetzeshaushalt ist also ein Einschub und in Römer 5, Vers 20 lesen wir eine sehr bemerkenswerte Formulierung. Da sehen wir, dass das Gesetz nicht in dieser
Schneise ist, sondern da heißt es, Römer 5, Vers 20, das Gesetz aber kam daneben ein, auf dass die Übertretung überströmend würde. Es kam daneben ein. Da finden wir das Wort Paraisakomai. Und nach der Elberfelder Studienbibel kann man dieses Wort mit daneben hineinkommen, sich einschleichen, auf unehrliche Weise eindringen, übersetzen. Wir finden dieses Wort auch noch in Galater 2, Vers 4. Hier spricht Paulus von den daneben eingekommenen falschen Brüdern. Also die sind, auch hier können wir es uns vorstellen, die sind nicht den offiziellen Weg reingekommen, sondern daneben ein. Also um einfach das deutlich zu machen. Wir erkennen doch dadurch, liebe Geschwister, dass das Gesetz nicht dem Wohlgefallen Gottes entspricht und auch nicht dem Herzen Gottes seinen Ursprung hat. Nein, wir haben von Abraham gelesen, wie ihm sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Freilich ist das Gesetz eine Verordnung Gottes, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Wir können sagen, es wurde von Gott unterschrieben, doch wenn es daneben eingekommen ist, dann müssen wir uns natürlich schon fragen, ja, wer sind denn die Initiatoren des Gesetzes? Und da haben wir es doch gelesen in Galater 3,19, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Und eine zweite Schriftstelle, die dieses bezeugt, Apostelgeschichte 7 und 53, da bezeugt der geistbevollmächtigte Zeuge Jesu Christi, der Stephanus, dem Synedrium, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht beobachtet habt. Wer hat also das Gesetz daneben eingebracht? Engel zur Rechten Gottes. Was das bedeutet, wie wir das einzuordnen haben, das müssen wir natürlich noch betrachten. Aus seiner Rechten ging Gesetzesfeuer für sie hervor, lesen wir in 5. Mose 33,2b. Was wollten die Engel zur Rechten Gottes mit dem Gesetz für das Volk Israel erreichen und erfüllten damit unbewusst die Absichten Gottes? Sie, nicht Gott, wollten durchs Gesetz Gerechtigkeit aufrichten. Wie ein Mensch vor Gott gerecht wird, haben wir schon betrachtet. Und wir lesen in Galater 3,11, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Wie gesagt, finden wir auf den ersten Blättern der Bibel. Völlig klar ist also, niemals gab Gott das Gesetz, um eine in Sünde und Schuld gefangene Menschheit zu befreien. Nein, wen gab Gott, um eine in Sünde und Schuld gefallene Menschheit zu befreien? Und zwar einzig und allein durch Glauben an ihn. Wer allein? Jesus Christus, sein Sohn. Ihn hat er gegeben. Und wie gesagt, das lesen wir schon auf den ersten Blättern der Bibel. Rechtfertigung einzig und allein aus Glauben. Wir wollen jetzt drei Folgerungen aus dem bisher Gesagten ableiten. Also das Gesetz kam daneben ein. Was bedeutet das? Was hat Gott damit ja bezweckt? Für was gebraucht er dieses Gesetz? Das ist doch jetzt die Frage. Erstens, das Gesetz macht die Übertretung überströmend. Galater 3,19 haben wir gelesen, dass das Gesetz der Übertretung wegen hinzugefügt wurde. Und in Römer 5,20 haben wir gelesen, dass das Gesetz deshalb daneben einkam, auf dass die Übertretung überströmend würde. Und wir wollen ein drittes Zeugnis dazu nehmen, Römer 7, 12 und 13. Dort schreibt Paulus, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Gereichte nun das Gute mir zum Tode? Das sei ferne, sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte. Und jetzt kommt's, auf dass die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Das heilige, gerechte und gute Gesetz, von Engeln angeordnet, von Gott verordnet und unterschrieben, es zeigt uns die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Liebe Geschwister, mir wäre das so deutlich, wenn ich zum Beispiel Hebräer 9 lese, also wenn auch ihr Jungen, lest mal den Hebräerbrief, dann versteht ihr, was es mit dem Gesetz auf sich hat. Wenn es da heißt in Hebräer 9, dass in die vordere Hütte, also ins Heiligtum, alle Zeit die Priester hineingehen, um den Dienst zu tun, in die zweite Hütte, aber ins Allerheiligste, Nur einmal im Jahr der Hohepriester. Was zeigt uns das, liebe Geschwister? Wir passen nicht zu Gott. Wir passen nicht zu dem heiligen und gerechten Gott. Und wir sehen das daran, er durfte nur einmal hineingehen in den Ort, wo Gott gegenwärtig war, damals im alten Bund, im Allerheiligsten, wo die Bundeslade stand. Und jetzt, was musste er unbedingt dabei haben, liebe Geschwister? Sonst wäre er tot umgefallen, wenn er da reingegangen wäre. Blut. Nicht ohne Blut durfte er da reingehen. Vers 6. Nicht ohne Blut, welches er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Nein, der Hohepriester konnte niemals ohne Blut in die Gegenwart Gottes treten. Er war völlig unwürdig. Da ist auf der einen Seite der Maßstab des Gesetzes. Denken wir nur an die 10 Gebote. Und wenn einer so vermessen sein könnte, er hätte die 10 Gebote gehalten, der möge bitte die Bergpredigt aufschlagen. Und das sagt unser Herr Matthäus 5, 22. Nicht erst der Mörder ist dem Gericht verfallen, sondern schon der, der seinen Bruder zürnt. Und Vers 28 sagt unser Herr, und schon der ist ein Ehebrecher, der eine Frau ansieht, ihrer zu begehren. Wer die 10 Gebote liest, wer die Bergpredigt liest, wer kann noch die Hand heben? Das ist der Maßstab Gottes. So sehen wir, das Gesetz macht die Übertretung überströmend. Ein ausgezeichneter Diagnostiker, das Gesetz. Aber es vermag nicht, lebendig zu machen.
Vers 47.
Ja.
Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ja. Ich aber ja. Im Fleischherren unter die Sünde verkauft.
Genau. Habe ich beim nächsten Punkt aufgeschrieben, aber sehr gut. Sehr gut, Albrecht. Ja, vielen Dank. Der zweite Punkt. Das Gesetz offenbart das absolute, völlige, totale Unvermögen aller Geschöpfe, sowohl der Engel und der Menschen, Gerechtigkeit vor Gott zu wirken. Wir haben gerade gesagt, das Gesetz zeigt uns die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Und das Gebot macht die Sünde überaus sündig. Ich möchte es mal so sagen, die Engel meinten, sie könnten durch das Gesetz das Volk Israel in die Gerechtigkeit Gottes hinaufheben. Und seitens des Gesetzes waren alle Voraussetzungen erfüllt, liebe Geschwister. Es ist heilig, so ist das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. So haben wir es Römer 7, 12 gelesen. Und warum ist das Gesetz gescheitert? Der Albrecht hat es vorgelesen. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Das Gesetz hat auf den falschen Partner gesetzt. An wen richtet sich das Gesetz? An unser Fleisch. Und Fleisch ist und bleibt Fleisch. Wir können es fromm anstreichen, wir können Schauspielern, machen wir alle, ich auch manchmal. Liebe Geschwister, Fleisch ist und bleibt Fleisch. Römer 8, 7, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Denn sie vermag es auch nicht. Ganz eindeutig. Welch eine eindeutige Diagnose über die Gesinnung unseres Fleisches. Das Fleisch bringt es nicht fertig. Und wir sehen in unseren Tagen, sie wollen es fertig bringen. Der Harari hat gesagt, wir schaffen den neuen Menschen. Wir schaffen den neuen Menschen. Der Yuval Harari. Da ist auf der einen Seite das geistliche, heilige, gerechte und gute Gesetz und auf der anderen Seite unser unter die Sünde verkauftes Fleisch. Und so fällt der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 3 ein unmissverständliches Urteil über die Möglichkeit des Gesetzes, aus dem Tode ins Leben zu führen, vom Gesetz der Sünde und des Todes zu befreien. Und wie lautet sein Urteilsspruch? Ein Wort? Jawohl, irgendjemand hat es gesagt. Unmöglich. Unmöglich, liebe Geschwister. Nicht eventuell möglich, nicht, bei einigen vielleicht doch, die könnten es wirklich schaffen. Nein, liebe Geschwister, unmöglich. Nicht eine Spur der Möglichkeit. Also das Gesetz offenbart das völlige Unvermögen von uns Menschen, Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen, Sünde zu überwinden, aus dem Tod ins Leben durchzudringen. Und was offenbart das Gesetz noch? Kein Geschöpf in der gesamten Schöpfung. Nicht einmal, liebe Geschwister, die heiligen und gerechten Engel zur Rechten Gottes sind mit dem von ihnen initiierten Gesetz in der Lage, Sünde, Verdammnis, Tod, Verlorenheit zu überwinden, sind in der Lage, lebendig zu machen. Ganz genau, wie wir es in Offenbarung 5 gelesen haben. Niemand ist würdig, das Buch zu öffnen, ja, mit den sieben Siegeln. Und auf diesem Hintergrund verstehen wir auch solch eine Aussage aus Hiob 4,18: seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Ich möchte noch eine Parallele zu diesem unmöglich lesen, welches der Paulus in Römer 8 formuliert, Hebräer 7, 18 und 19. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber das Allergleiche. Denn da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebots, seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht und die Einführung einer besseren Hoffnung, durch welche wir Gott nahen. Schwach, nutzlos, es hat nichts zur Vollendung gebracht. Nein, liebe Geschwister, das Gesetz schafft es nicht. Es schafft es nicht, das daneben eingekommene Gesetz schafft es nicht. Wir brauchen eine bessere Erwartung, kostbar. Immer wieder dieses Wort besser, besser, besser im Hebräerbrief. Und dieses Bessere haben wir gelesen, Römer 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes Ziel, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Der letzte Punkt bezüglich dem, was wir daraus ableiten wollen, aus der Aussage des Gesetzes kam daneben ein. Das Gesetz ist Zuchtmeister, Knabenführer auf Christus hin. Galater 3, 22 bis 26. Die Schrift aber hat alles unter die Sünde eingeschlossen, auf das die Verheißung aus Glauben oder auf dem Grundsatz des Glaubens, genauso wie wir es in 1. Mose 15 gelesen haben, auf das die Verheißung aus Glauben Jesu Christi denen gegeben würde, die da glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christum hin, auf das wir auf dem Grundsatz des Glaubens gerechtfertigt würden. Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christo Jesu. Wie kostbar lesen wir doch in diesen Sätzen, wie unser himmlischer Vater das Gesetz, wir können sagen, den Irrtum heiliger Engel, wie sie gemeint haben, durch Gesetzeswerke vor Gott aufrichten zu können. Wie kostbar lesen wir es hier. Unser himmlischer Vater verwendet es dazu, um das 12-Stämme-Volk Israel zu Christus zu führen. Und wir finden hier im Griechischen das Wort Paidagogos, Pädagoge. Das Gesetz ist unser Pädagoge, schreibt Paulus, gewesen auf Christum hin. Und Pfleiderer übersetzt in seiner Übersetzung dieses Wort mit Knabenführer zur Schule. Das Gesetz ist unser Knabenführer zur Schule gewesen. Ich muss dran denken, wir bringen die Kinder zum Kindergarten und da laufen sie an der Hand. Wir gehen mit ihnen über die Straße, wir versuchen sie von Gefahren fernzuhalten. Wir gehen mit ihnen zum Kindergarten. Und liebe Geschwister, dann kommt der Moment, wo wir das Kind abgeben an die Kindergärtnerin. Und dann, liebe Geschwister, dann kann der Knabenführer abtreten. Dann kann er weggehen. Dann hat er seine Aufgabe erfüllt. So dürfen wir es verstehen, liebe Geschwister. Ja, wir haben vorhin das Wort bis genannt, das so entscheidend ist bezüglich der Betrachtung des Gesetzeshaushalts. Bis der Same käme. Der eine Same Abrahams, unser Herr Jesus Christus. Diese Verheißung wurde dem Abraham 430 Jahre vor dem Gesetz gegeben. Und wir haben ja gerade eben gelesen von der Schwachheit und Nutzlosigkeit des Gesetzes. Und wie muss doch, und jetzt kommen wir wieder auf gestern zu sprechen, wie muss das Gesetz denen, die sich unters Gesetz gebeugt haben, liebe Geschwister, die demütig waren vor ihrem Gott, wie musste dieses Gesetz ihnen einen Hunger erzeugt haben, einen Schrei nach dem Gesetzeserfüller, der sie aus Sünde und Schuld befreit. Und liebe Geschwister, da fiel mir eben auch der David ein. Der David muss manchmal denken, das ist der Apostel Paulus des Alten Testaments. Er hat sich angesichts der Forderung des Gesetzes und angesichts seiner Verdorbenheit und Verlorenheit, hat er sich so gebeugt und er wusste, ich habe nur eine Chance, nur eine Chance. Und die lesen wir nochmal, wir haben es gestern auch schon gehört, Römer 4, 6 bis 8. Gleich wie auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, welchem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zuspricht, zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Ja, der David erkannte das Gesetz und er wusste, ich bin ein gesetzloser Mann und ich habe den Tod verdient. Und wie war dieses Gesetz, ihm so ein Knabenführer hin zu Christus? Wie hat dieses Gesetz, das er nicht gehalten hat, das ihm das Todesurteil ausgesprochen hat, wie hat das ihn ja mit Sehnsucht nach dem Messias erfüllt? Und wenn man in Psalm 110 lesen, Vers 1, Jahweh sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Ja, wer ist denn? Jahweh sprach zu meinem Herrn. Da spricht er vom Herrn Jesus. Er ist sein Herr. Wir sehen, wie David den Herrn Jesus seinen Herrn nennt, wie der David weit über den Gesetzeshaushalt hinauszublicken vermochte. Und er durfte schon erkennen, Christus ist des Gesetzes Ziel. Ja, wir durften jetzt drei Aufgaben des Gesetzes betrachten und ich möchte jetzt noch auf einen weiteren Punkt kommen, der wunderbare prophetische Dienst des Gesetzes. Jetzt könnte ja jemand sagen, ja, das lesen wir jetzt alles im Römerbrief, wunderbar, und im Galaterbrief, die Konsequenz davon ist, tja, wir lesen gar nicht mehr das Gesetz. Schwach, nutzlos, bringt nichts zur Vollendung, was sollen wir das Gesetz noch lesen? Und liebe Geschwister, wer so denkt, ist auf dem völligen und totalen Holzweg. Wir wollen zwei Schriftzeugnisse anführen, die uns das zeigen. Wir haben gerade von David gesprochen und was sagt dieser David? Der wusste, dass er als einer, der die Ehe gebrochen hat und einen Mann in den sicheren Tod geschickt hat, der wusste, ich bin nach dem Gesetz ein Mann des Todes. 3. Mose 18 lesen wir da verschiedene Vergehen und was da die Konsequenz daraus ist. Und dieser David, er schreibt im Psalm 119, Vers 18, öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Oh, jetzt geht's noch in eine andere Ebene, liebe Geschwister. Und wir haben schon Römer 3 genannt, wo Paulus schreibt, dass die Gerechtigkeit Gottes getrennt vom Gesetz geoffenbart wurde, aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben Jesu Christi gegen alle und auf alle, die da glauben. Und ich möchte uns dazu 5. Mose 18, Vers 18 lesen, wo der Mose bezeugen darf. Einen Propheten gleich dir, sagt Gott, will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. Und ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Also, im Gesetz leuchtet schon etwas ganz Wunderbares auf. Diese Gerechtigkeit Gottes ist im Gesetz und in den Propheten bezeugt. Das durfte auch schon ein David erkennen, wenn er von den Wundern im Gesetz schreibt. Und wir erkennen also, das Gesetz weist weit über sich hinaus. Das Gesetz ist, schreibt Paulus, ein Schatten. Und der Körper, der den Schatten wirft, das ist der Christus. Kolosser 2, 16 und 17, so richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Anziehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Und Hebräer 10, 1, denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Das Gesetz ist der Schatten, der Körper ist Christus. Und liebe Geschwister, wenn wir auf diesem Hintergrund das Gesetz lesen und studieren, dann dürfen wir wirklich die Wunder im Gesetz erkennen. Wer den Buchstaben des Gesetzes predigt, wer beginnt, das Gesetz zu beobachten, wer das Gesetz als Heils- oder Heiligungsweg verwendet, tappt völlig daneben. Der beschäftigt sich mit dem Schatten, nicht mit Christus. Und das war ja die so große Gefahr für die Gläubigen aus den Nationen, dass sie sich dazu verführen ließen, das völlig gesetzesfreie Evangelium des Paulus zu verlassen und sich von solchen, die es ihnen gesagt haben, sich von ihnen wieder unter das Gesetz vom Sinai stellen zu lassen. Und was war die Gefahr für die Gläubigen aus dem Zwölfstämmevolk Israel? Die freilich als Teil des Bundesvolkes Israel weiterhin ihre Kinder beschnitten. Warum hätten sie das denn nicht tun sollen? Und die natürlich auch die Freiheit hatten, zum Beispiel den Sabbat zu halten. Was war für sie die Gefahr? Dass sie das Gesetz wieder als Heils- und Heiligungsweg verwendeten. So müssen wir das Gesetz verstehen. Es ist der Schatten, der uns auf den Körper hinweist. Und der Körper ist der Herr Jesus. Und ich möchte zwei Beispiele nennen, die uns einen Einblick geben, dass wir geöffnete Augen bekommen, um die Wunder zu schauen im Gesetz. Ja, wir haben Hebräer 10, 1 gelesen und da lesen wir von den Schlachtopfern, die alljährlich ununterbrochen von dem Hohepriester dargebracht werden. Und wenn man das liest, ununterbrochen, dann fragt man sich doch, ja, hört es denn nicht einmal auf? Reicht es denn nicht irgendwann mal, dass man sagt, jetzt hat er, was weiß ich, wie viele Jahre diese Schlachtopfer dargebracht, jetzt reicht's. Es zeigt uns dieses Wort, die Handlung des Hohepriesters reicht nicht. Wir könnten traurig werden und eben fragen, hört es denn niemals auf? Und wenn wir weiterlesen im Hebräerbrief, dann erkennen wir, jawohl, dieses alljährliche Opfer, es hört einmal auf, liebe Geschwister. Es ist nicht mehr nötig, denn wir dürfen in Hebräer 10, Vers 10 lesen, durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Das alljährliche Opfer wurde beendet durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Christi. Und so dürfen wir erkennen, wunderbar, dieser Opferdienst im Gesetz, er weist uns hin, er macht uns dieses ein für alle Mal geschehene Opfer unseres Herrn Jesus Christus groß, dass er dort hinter der Hingabe seines Fleischesleibes und seines Blutes am Kreuz auf Golgatha dargebracht hat. Jetzt gibt es nicht mehr nur ein Erinnern an Sünden, jetzt gilt, wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Wunderbar. Das zweite Beispiel, das Hall- oder Jubeljahr. 3. Mose 25, Vers 10. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Lande Freiheit ausrufen für alle seine Bewohner. Ein Jubeljahr soll es euch sein, und ihr werdet ein jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und ein jeder zurückkehren zu seinem Geschlecht. Freiheit für alle Bewohner, lesen wir hier in dieser Anordnung. Ist das nicht kostbar? Werden wir hier nicht an 1. Samuel 2, Vers 6 erinnert, wo die Hannah bezeugen darf, Jahweh tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und führt herauf. Und auf dem Hintergrund der Aussage unseres Herrn in Offenbarung 1, 18, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Auf diesem Hintergrund darf uns doch diese Bestimmung aus 3. Mose 25 leuchtendes Evangelium sein. Einmal wird ausgerufen, Freiheit für alle Bewohner des Landes. Freiheit für alle, die da gefangen sind in den verschiedenen Totenbehältnissen und Totenbereichen, weil unser Herr Jesus Christus für alle bezahlt hat, weil er sein Blut als Lösegeld für alle gegeben hat, dürfen durch Gericht und Gnade alle heimkommen ins Vaterhaus, werden in Christus nach 1. Korinther 15, 22 alle lebendig gemacht werden. Also dieser wunderbare prophetische Dienst des Gesetzes, wo wir, wenn wir von Christus her, vom paulinischen Evangelium her, diese Worte lesen dürfen, wo uns da kostbare Linien aufgezeigt werden. Ich möchte diesen Punkt abschließen mit einigen Sätzen von Adolf Heller, der über diesen Dienst geschrieben hat. Nun sahen wir aber, dass das Gesetz von den Engeln stammt, haben denn diese Wesen bewusst und absichtlich in ihre rein äußerlichen Anordnungen einen Schattenriss zukünftiger Gottestaten hineingelegt? Mitnichten, sie taten durch die Schaffung des Gesetzes diesen wunderbaren prophetischen Dienst ohne Wissen und Wollen. Indem die Engel Gebote und Vorschriften erließen, entwarfen sie ohne Wissen und Wollen die genauesten Schattenrisse zukünftiger Gottestaten, zeichneten wunderbare Bilder von Christus und seinen Ämtern und Aufgaben, wie groß, gewaltig und wunderbar erscheint uns von diesem Gesichtspunkt das Gesetz. Es ist für den Glauben herrliche Prophetie zukünftiger Gottestaten, Darsteller der Person und der Ämter Christi, Lebensstrom, der in die Liebe mündet. Ja, gewaltig, was er hier formulieren durfte. Ja, wir haben jetzt ja unter der großen Überschrift die Entfaltung hin zum Wort des Glaubens, die grundsätzliche Spur betrachtet, die mit Abraham gelegt wurde, seiner Verheißung, die er empfangen hat und was er dann gesagt hat und was geschrieben steht. Er glaubte und der Herr rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Wir haben jetzt das Gesetz betrachtet, den Gesetzeshaushalt, und jetzt wollen wir, bevor wir dann im nächsten Dienst eben ja, das Wort des Glaubens im Gemeindehaushalt betrachten, kurz noch eingehen auf den Punkt: Jesus Christus erfüllt das Gesetz, der neue Bund für das Volk Israel.
Danke,
gut. Ja, mit dem Sterben Jesu am Kreuz auf Golgatha, haben wir gesagt, fand der erste Bund seinen Abschluss. Und gleichzeitig bilden der Tod und die Auferstehung Jesu die Rechtsgrundlage für den dem 12-Stämmevolk Israel verheißenen neuen Bund. Lukas 22,20 sagt unser Herr seinen Jüngern: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird. Entschuldigung. Dann dürfen wir erkennen, als der Herr Jesus dort am Kreuz auf Golgatha starb, starb der Ehemann des ersten Bundes, des ersten Eheverhältnisses, und zwar mit welchem Ziel? Wir haben es gesagt, mit dem Ziel, dass das 12-Stämmevolk Israel eines anderen wird, nämlich des aus den Toten Auferstandenen. Was gilt nun in diesem neuen Bund für das Volk Israel bezüglich dem Wort des Gesetzes und dem Wort des Glaubens? Ja, lesen wir in Markus 1, Vers 15. Da sagt unser Herr zu seinem Volk: Tut Buße und glaubet an das Evangelium. Was in der Betrachtung der Evangelien hinsichtlich den Begriffen Glaube und Glauben auffällt, ist, dass wir im Johannesevangelium erstens sehr oft, viel öfter als in den anderen Evangelien, diese Begrifflichkeit finden. Und b, den Begriff Glauben sehr oft direkt in Bezug auf die Person Jesu finden. Also, ich möchte es kurz verdeutlichen, in den ersten drei Evangelien finden wir den Begriff Glauben oft im Zusammenhang mit dem, was der Herr tun kann. Er kann heilen. Glaubst du, dass ich das tun kann? Das ist da die Frage, die da immer wieder genannt wird. Und im Johannesevangelium finden wir den Begriff Glauben in Bezug auf den Herrn selbst. Beispiel, ganz bekanntes Wort, Johannes 3,16: So sehr liebt Gott den Kosmos, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht, da heißt nicht, der glaubt, dass der Herr Jesus das und jenes tun kann, heilen kann, übers Wasser gehen kann und so weiter, sondern der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also die Frage, wie verhält es sich auf der Ebene des neuen Bundes, auf der Ebene des 12-Stämmevolk Israels, ja, mit dem Wort des Gesetzes und dem Wort des Glaubens. Und wir wollen dazu drei Schriftzeugnisse miteinander lesen, die uns darüber Aufschluss geben. Matthäus 5, 17 bis 19. Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern in ganzer Fülle darzustellen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und also die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reiche der Himmel. Wer irgend sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reiche der Himmel. Ich kann es nur so verstehen, das Gesetz hat also auch noch im Reich der Himmel, im tausendjährigen Reich, eine große Bedeutung. Nicht ein Jota, nicht ein Strichlein sollen vom Gesetz vergehen. Und gleichzeitig haben wir doch gelesen, dass der erste Bund abgeschlossen ist. Wie haben wir das jetzt zu verstehen, liebe Geschwister? Wir finden die Antwort auf diese Frage im Alten Testament. Ich möchte uns dazu zwei weitere Stellen lesen. Nochmal Jeremia 31, 33. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht Jahweh, der neue Bund. Und jetzt kommt's. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Also Gott selbst wird sein Gesetz in das Innere seines Volkes legen, es auf ihr Herz schreiben. Und dann noch die dritte Stelle. Und da möchte ich euch bitten, beachtet mal, wie oft da steht, ich werde. Was Gott tun wird. Hesekiel 36, 25 bis 28. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinigkeiten und von allen euren Göttern werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Gott wird's machen. Er wird sein Volk erneuern. Wir wissen, Israel kommt durch das Schauen seines wiederkommenden Messias zum Glauben und als Frucht dieses Geschehens wird das Volk das Gesetz aus Glauben. Czerwinski hat so formuliert, christusmäßig, geistesmäßig halten. Also so verstehe ich das. Im ersten Bund, da heißt es, du sollst. Im neuen Bund für Israel heißt es, du wirst, du darfst, weil sie ein neues Herz haben, weil sie gläubig werden durften an ihren Messias. Jawohl, im tausendjährigen Reich wird das aus Glauben gerechtfertigte Israel, das sie in ihr Inneres auf ihr Herz geschriebenes Gesetz halten und einen kleinen Ausschnitt davon, ein Modell, so möchte ich mal sagen, eine Miniaturansicht finden wir eben doch an Pfingsten, liebe Geschwister. Da wurde doch dieser neue Bund de facto bei dieser Pfingstgemeinde wirksam. Diese Erstlingsschar aus Israel, diese Pfingstgemeinde, sie standen in diesem ganz neuen Bundesverhältnis zu ihrem König und Messias, ihrem auferstandenen Herrn, ihrem neuen Ehemann, so dürfen wir sagen, Jesus Christus. Was war das für ein kostbarer Anbruch? Doch der Anbruch kam nicht zum Durchbruch. Israel, kam unter das Verstorbungsgericht. Aber wie lesen wir, sie waren im Tempel, freilich, die haben keine Opfer mehr gebraucht, aber sie waren im Tempel, liebe Geschwister. Und sie haben durch das neue Herz, durch den Geist, der ihnen gegeben war, haben sie doch das Gesetz gehalten, so möchte ich es mal sagen. Ja, und Gott wird diesen Faden nach der Entrückung der Gemeinde wieder aufgreifen. Wir müssen festhalten, dieses Schreiben des Gesetzes auf das Herz gilt dem 12-Stämme-Volk der Heilskörperschaft Israel. Also ich kann es nicht so sehen, dass auch uns das Gesetz in unser Herz geschrieben ist. Manche sagen das auch, aber nein, liebe Geschwister, das gehört zum 12-Stämme-Volk Israel. Wir Leibesglieder aus den Nationen sind freilich in dieser Hinsicht in den neuen Bund mit hineingenommen, dass das Blut Jesu auch uns gilt.
Also die Grundlage des neuen Bundes für Israel ist das Erlösungswerk des Herrn. Und da sind wir natürlich in dieser Weise, dass das Blut Jesu auch für uns der Loskaufpreis ist. Und für uns, ja, das ist, was unsere Sünden wegnimmt. Ja, natürlich in dieser Hinsicht sind wir auch in diesen neuen Bund hineingenommen. So verstehe ich das. Und für mich kommt es auch zum Ausdruck, wenn wir die Einsetzungsworte lesen, die Paulus in 1. Korinther 11 nennt. Dort schreibt er, denn ich habe von dem Herrn empfangen, schreibt Paulus in 1. Korinther 11. Und dann zitiert er den Herrn, wie er sprach, Vers 25, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Und jetzt kommt doch eine Erweiterung, liebe Geschwister. Was sagt Paulus weiter? Und das ist jetzt die Erweiterung für die Leibesgemeinde, Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ein Verkündigungsmahl. Ja, liebe Geschwister, wir sind am Ende unseres ersten Teils. Wir haben versucht, die Entwicklung, die Entfaltung dieses Wortes des Glaubens in der Heilsgeschichte zu betrachten, von Abraham beginnend über den daneben eingekommenen Gesetzeshaushalt, so möchte ich es mal sagen, hin zu dem neuen Bund für das Volk Israel. Und jetzt wollen wir dann nächstes Mal, morgen Abend, weitermachen unter der Überschrift: Im Gemeindehaushalt zählt einzig und allein das Wort des Glaubens. Amen.
Amen. Amen.